Guten Abend, liebe Geschwister. Wir wollen beten, gemeinsam wieder beten für die Bibelstunde. Wem es möglich ist, danke fürs Aufstehen. Lass uns wieder gemeinsam bitten und ich mache den Abschluss. Wir wollen dich preisen, Vater im Himmel, für all das Gute, was wir haben. Dass all das Gute kommt von dir. Danke, Herr, dass du uns jederzeit dein himmlisches Manna, dein geistliches Manna gibst, zur Speise, zur Nahrung. Herr, dass wir gestärkt werden und wachsen am inneren Menschen, den neuen Menschen, den du geschaffen hast in Jesus Christus. Herr, wir brauchen deine geistliche Speise, dass wir eben gestärkt werden und darin wachsen können. So bitte ich dich, Herr, für heute, für den heutigen Abend, dass auch das Gelingen heute, dass Speise ausgeteilt werden kann durch deinen Geist. Rede zu uns, spreche zu uns. Gib mir Klarheit, Freimut, dein Wort zu verkündigen. Das, was ich sagen soll, in Freimut zu sagen, was ich nicht sagen soll. Auch das nicht zu sagen, wirklich nach deinem Willen zu reden, wie es dir gefällt. Das bitte ich dich vom ganzen Herzen. Ich bitte dich für all die, die heute nicht da sein können, weil sie vielleicht krank sind, verhindert sind. Segne sie reichlich dafür. Du kennst sie alle per Namen, die Gesichter, die Geschwister, die wir heute nicht hier unter uns haben können, die vielleicht heute am Telefon zu Hause hören. Jesus, segne sie reichlich dafür. Lass ja auch eins sein durch deinen Geist mit uns und unter deinem Wort, auch das für sie zum Segen wird. Herr, und für all die, die sich auf den Weg gemacht haben, hergekommen sind in dieses Haus, auch Herr, lass. Ja, du bist ein Belohner und so bitte ich dich, Herr, belohne sie auch da, indem du dein Wort in groß machst und durch deinen Heiligen Geist im Herzen bestätigst, den Glauben stärkst und ermutigst. Und darum bitte ich dich in deinem Namen, Jesus. Amen. So. Liebe Geschwister, wir sind beim Studium des ersten Petrusbriefs. Die ersten Verse sind wir zu einem Thema gekommen oder wir sind über ein Thema gestolpert, das wir im Petrusbrief selbst noch nicht genauer angeschaut haben, aber von der Thematik, das ist das ganze Thema des Erbes, des Erbteils. Ich habe mir etwas Zeit genommen, um das Thema etwas zu entfalten, um ein bisschen mehr aus verschiedenen Perspektiven das zu betrachten. Der Grund liegt darin, dass ich, also der Auslöser war unter anderem darin, dass ich mit einigen Brüdern zusammensaß, die auch das Wort Gottes lehren. Und ich war sehr, sehr erstaunt darüber, dass die meisten sehr davon überzeugt waren, dass Gemeinde und Israel zwei verschiedene Bündnisse haben und zwei verschiedene Verheißungen haben und zwei verschiedene Erbteile haben. Verheißungen, ich denke, heute gehen wir nochmal in ein paar Verse, so für mich so Schlüsselverse im Alten Testament wie Hesekiel oder Jeremia, dass die nicht von uns reden, aber sowohl zu uns reden können, aber eigentlich nicht von uns reden, sondern von dem Volk Israel und das betrifft uns nicht. Wir können bestimmte geistliche Wahrheiten ableiten für uns und ein bisschen von den Brotkrümeln etwas davon abhaben, aber mehr auch nicht. Ich habe euch bewusst letztes Mal so aus diesem einen Büchlein zitiert, um euch zu zeigen, was für eine Position das ist. Und diese Haltung oder dieses Verständnis hat ja in mir etwas ausgelöst und auch das Bedürfnis, da Klarheit zu schaffen. Nicht im Angriff, nicht im Gegensatz dazu, sondern in der Verantwortung, die ich habe als Lehrer und da Klarheit, dass wir auch als Gemeinde in diesen Dingen Klarheit haben und darum diese kleine Reise mit euch in Bezug auf das Erbteil und den Erbe. Und ich hoffe, dass es mittlerweile, ich hoffe sehr, zumindest für die meisten klar ist, dass das Erbteil oder der Erbe dem Abraham versprochen worden ist, dem Vater des Volkes Gottes und der wahre Nachkomme, der Erbe, der Christus ist. Und alle, die in Christus sind, einfach miterben. Und nicht nur ein paar Brotkrümel, sondern das ganze Erbe, das Christus dem Erbe versprochen ist, haben alle, an die in Christus sind, haben Anteil. Das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium, für das Paulus berufen worden war und ausgesandt worden war und in der ganzen Welt gereist ist, um dieses Evangelium zu verkündigen, die gute Nachricht. Wir haben Anteil, wir sind Miterben. Und das Weitere, was dieses Erbe ist, haben wir uns auch angeschaut, dass vor allem vom Abraham anfangen, das ist das Land der Verheißung. Und ich war in der letzten Bibelstunde mit euch etwas dann im Hebräerbrief und wir haben gesehen, dass Abraham, Isaak und Jakob, die Väter des Volkes Gottes, ihnen war ganz klar, dass dieses Land nicht auf dieser Erde ist, sondern dass dieses Erbteil im Himmel ist. Und das ist das Bessere und das ist das Himmlische. Ich hoffe, ihr könnt euch daran erinnern, vor allem Hebräer Kapitel 11, ganz maßgeblich spricht darüber. Lass uns noch mal ganz kurz in Erinnerung rufen. Der Hebräerbriefschreiber sagt, dass Abraham, Isaak und Jakob bewusst als Nomaden gelebt haben, weil sie wussten, dass sie etwas Besseres erwartet. Und was war das? Worauf haben sie gewartet? Was sollten sie empfangen? Was ist das? Das Himmlische sollte es sein. Und das war die Stadt. Ja, die Stadt, die von oben kommt, also die Stadt, die Grundlagen hat und die Stadt, deren Baumeister Gott selbst ist. Das glaubte Abraham, Isaak, Jakob und darauf warteten sie. Diese Stadt. Was sagt der Hebräerbriefschreiber, wie heißt diese Stadt? Das neue Jerusalem. Das neue Jerusalem. Das ist das Himmlische, das ist, was von oben herabkommt, das ist die Stadt, das ist das Erbe, auf das die Väter gewartet haben, das ist, was Gott ihnen versprochen hat und wir haben eben Anteil an diesem Erbe. Wir sind letztes Mal sind wir im 2. Petrusbrief geendet, ja, beziehungsweise das war die letzte Stelle in der Bibelstunde und ich möchte euch nochmal bitten, die aufzuschlagen. 2. Petrus, Kapitel 3, also Abraham, Isaak, Jakob lebten in der Erwartung und in der Hoffnung, dass Gott ihnen dieses Himmlische schenken wird. Darum lebten sie hier als Nomaden. Sie wussten, sie haben hier kein bleibendes Bürgerrecht. Und dieses Himmlische ist von Gott, das ist nicht von der Erde. Petrus schreibt einen zweiten Brief, Kapitel 3, folgendes, ab Vers 11. Nochmals Erinnerung. Da ihr dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr denn sein? Im heiligen Wandel und Gerechtigkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet. Also auch wir sollen die Ankunft und diesen Moment oder dieses Erbe, wir erwarten das. Und dann sagt er uns sogar beschleunigt, wir beschleunigen das, wenn wir in Heiligung leben, um dessen Willen der Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente in Brand zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neuen Himmel und neue Erde, in der die Gerechtigkeit wohnt. Das ist die Erwartung. Das ist die Erwartung der Gemeinde, nicht nur der Gemeinde, das ist die Erwartung des Volkes Gottes und das ist die Erwartung der Gemeinde und des Volkes Gottes, sowohl des Alten wie auch des Neuen Testament. Es gibt keine verschiedenen Erwartungen, denn was Abraham, Isaak und Jakob erwartet hat, genau das Gleiche erwartest du und ich. Hebräerbriefschreiber hat gesagt, sie haben es noch nicht bekommen, damit sie es nicht ohne uns kriegen. So, wir kriegen alle das zusammen. Das ist die Erwartung, das ist deine und meine Erwartung. Neuer Himmel, neue Erde. Ich möchte behaupten, von der Schrift, ich werde euch gleich ein, zwei Stellen einfach nur vorlesen als Bestätigung, dass das eigentlich die Haltung der Gemeinde Jesu widerspiegelt sein muss. Die Grundhaltung der Gemeinde oder des Volkes Gottes war und sollte genauso heute sein. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Wir sind Fremde in dieser Welt. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wir erwarten nichts von dieser Welt. Wir erwarten alles von Gott und vom Himmel. Und dementsprechend, dass wir dieses Leben leben, das ist jetzt meine persönliche Meinung, liebe Geschwister. Ich meine, dass in gewisser Weise eine bestimmte Auslegung und Lehre in Bezug auf die Endzeit viele Gemeinden verschreckt hat oder, wie soll ich sagen, vergrault hat, in dieser Erwartung zu leben. Bestimmte Auslegungen Verwirrnis, Kompliziertheit, Spekulation, Fabeln, Geschichten, von was weiß ich was, haben dazu geführt, dass die Gemeinde gesagt hat, wer weiß schon, wie das sein wird? Wer hat da recht? Ist doch alles nicht heilsnotwendig? Ist doch nicht entscheidend? In verschiedenen und hat verschiedene Positionen oder Haltungen in den Herzen geweckt oder dass die Gemeinde diese Nachkunftserwartung schier vergessen hat. Ich möchte euch ein paar Stellen vorlesen. Schlagt mit mir 1. Korinther. Eine Hand bleibt noch in 2. Petrus. Wir kommen gleich zurück. Eine Hand bleibt noch in 2. Petrus. 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 7. Da, Viktor hat es, war das diesen Sonntag? Ja, vorgelesen. Als ich es gelesen habe, ist es mir, also ich es mitgelesen habe, gehört habe, ist es mir richtig ins Auge gesprungen. 1. Korinther 1, Vers 7 schreibt, daher habt ihr in keine Gnadegabe Mangel, während ihr das Offenbartwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Ihr habt von viel bekommen und ihr habt keinen Mangel. Und ihr lebt in der Erwartung, was? Jetzt haben wir hier alles, jetzt haben wir viel. Jetzt, ihr lebt in der Erwartung, in der Offenbarung Jesu Christi. Das ist die Haltung der Gemeinde. Paulus wiederholt es fast in jedem Brief. Das ist die Grundhaltung der Gemeinde. Jesus, komm bald. Ich mache das kurz mal weg, dass es nicht so ein bisschen zu arg kratzt. Wir wissen selber ganz genau, was uns dazu bringt, nicht den Herrn Jesus Christus zu erwarten. Ein Grund kann sein, eben die Unkenntnis gegenüber der Schrift und die Kompliziertheit und die Verwirrung. Das andere, Wohlstand, Gemütlichkeit, Genuss. Wenn es uns gut geht, dann wollen noch etwas hier bleiben. Wenn es uns schlecht geht, dann mag der Herr lieber gestern kommen als heute. Ja. Darf ich persönlich sagen, ich glaube, dass nicht ohne Grund der Herr uns ab und zu mal schlecht gehen lässt, um uns dann daran zu erinnern, wo wir eigentlich hingehen. Er erinnert uns durch diese Situation, hey Willi, das ist nicht das eigentliche Leben. Und in solchen Situationen bin ich bereit, das gern anzunehmen. Und dann merke ich, oh ja, das stimmt. Und ich glaube, dass der Weg durch die Wüste nicht ohne Grund so war, zwar Bewahrung, zwar Versorgung, zwar Treue, aber nie gemütlich. Weil wenn es gemütlich wäre, wären sie in der Wüste gern geblieben und wären nicht in das verheißene Land, in das Erbteil. Wieso in das Erbteil, wenn es hier gut geht? Hey, guck mal, weites Land haben wir doch. Haben wir doch. Dieser Wunsch nach dem Erbe, nach dem Land, nach dem Erbteil wächst aus dem Mangel hier und jetzt. Ist das hier und jetzt kein Mangel, dann brauchen wir kein Erbteil. Und wie gesagt, ich glaube, dass der Herr immer wieder uns solche Lektionen auch als Gemeinde gehen lässt, um zu sagen, die Erwartung, die Haltung der Gemeinde ist das Zukünftige, ist das Kommende. Geht mal mit 1. Thessalonicher, 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Ich gebe euch nur ein, zwei Beispiele oder ein, zwei Belegstellen. 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Willi, soll ich es doch ein bisschen näher, dann ist, oder ist alles okay? Okay, ist merkwürdig, Willi zu sagen. Okay, 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Vielleicht lese ich es ab Vers 9, okay? Denn sie selbst erzählen uns von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen Gott und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten. Bekehrung schließt Erwartungshaltung mit ein. Ihr habt euch bekehrt von den Götzen, ihr habt euch bekehrt zu Gott, ihm zu dienen. Dieser Dienst oder diese Bekehrung schließt eine Erwartung. Eine Erwartung, Jesus kommt bald. Eine Erwartung, ich will das Erbe. Ich will das Erbe. So müssen wir Klarheit haben, was dieses Erbe ist, sonst gibt es keine Erwartung. So, wenn wir das nicht wissen, dann ist es dass die Erwartungshaltung nicht so hoch. Philipper 3, Vers 20 noch. Noch vielleicht zwei. Philipper 3, Vers 20. Schreibt Paulus. Vers 20. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Unser Bürgerrecht ist nicht hier, es ist im Himmel. Und von daher, vom Himmel, erwarten wir unseren Herrn Jesus Christus. Wieder. Und das, die letzte Stelle, Hebräer. Hebräer 9, Vers 28. Hebräer 9, Vers 28. So wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um viele Sünde zu tragen, zum zweiten Mal ohne Beziehung zur Sünde, denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Wen wird er zum Heil erscheinen? Ohne Bezug zur Sünde, das heißt nicht zum Gericht, die ihn erwarten. Liebe Geschwister, ein Kennzeichen echten Glaubens ist die Erwartung der Ankunft Jesu Christi. Wer Jesus liebt, der sehnt sich nach ihm. Und er sehnt sich nach der Gemeinschaft mit ihm und er sehnt sich danach, da zu sein, wo er ist, so wie Jesus sich sehnte, da zu sein, wo der Vater ist. Und er gesagt hat, Vater, ich möchte auch, dass die, die mein sind, da sind, wo ich bin. Hebräerbriefschreiber sagt, er wird für die zur Rettung kommen, die ihn erwarten. Also das ist ein Merkmal der Gemeinde Jesu Christi, der lebendigen Gemeinde Jesu Christi, die Nahkunftserwartung. Gehen wir jetzt wieder zu 2. Petrus. Also Petrus sagt, wir erwarten aber nach seiner Verheißung einen neuen Himmel, neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Vers 14. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch, unbefleckt und tadellos vor ihm im Frieden befunden zu werden. Also wenn wir diese Nachkunftserwartung haben, dann hat das Auswirkungen auf unser Lebensstil. Wenn wir ihn erwarten, dann müssen wir den Fleiß darauf aufbringen, unbefleckt, tadellos und im Frieden befunden zu werden. Das ist Heiligung, in der Heiligung zu leben. Wenn du willst, dass Jesus wiederkommt und du ihm begegnen wirst, dann fordert die Schrift dich darauf vorzubereiten. Das ist, was Petrus sagt, indem das ist etwas, wie wir sein Kommen beschleunigen. Und dann, jetzt kommt ein, zwei Verse, die man immer oft in einem anderen Zusammenhang zitiert. Aber ich glaube, in diesem Zusammenhang ist es sehr, sehr wichtig. Petrus schreibt ab Vers 15. Und seht in der Langmut unseres Herrn die Rettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat. Wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet. Also, Petrus sagt, seht diese Langmut Gottes, dass er geduldig, er verzögert nicht seine Ankunft. Der Grund der Verzögerung ist eure Heiligung. Also lebt in Heiligung, damit er bald kommt. Und er sagt, seht diese Langmut Gottes, diese Langmut euch gegenüber, dass er immer noch wartet, bis er kommt. Und dann sagt er, von dieser Langmut hat schon Paulus geschrieben. Von diesen Dingen hat Paulus schon geschrieben. Von der Ankunft Christi hat schon Paulus geschrieben. Und von der Heiligung und Rechtfertigung hat Paulus schon geschrieben. Und er sagt, er hat geschrieben, wie Gott es ihm gegeben hat nach seiner Weisheit. Und dann sagt er, von diesen Dingen, in diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen. Es ist nicht so einfach, alles zu verstehen. Da geht Petrus zu und das tröstet uns, gell? Wenn Petrus sagt, das ist nicht alles einfach zu verstehen, dann ist es gut. Aber was das Petrus nicht sagt, man kann es nicht verstehen. Das sagt er nicht, oder? Er sagt nur, es ist einiges schwer zu verstehen. Aber es bedeutet nicht, dass man es nicht verstehen kann. Und dann sagt er Folgendes. Was die Unwissenden und die Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Das ist sehr wichtig. Er sagt, von diesen Dingen hat auch Paulus schon geschrieben. Gott hat ihm dafür eine Weisheit gegeben, hat diese Dinge so geschrieben, in all der Tiefe. Und das ist nicht alles sofort klar. Aber die Unwissenden und Ungefestigten, die keinen festen Stand haben, die da nicht mündig sind, was machen sie mit diesen Schriften? Sie verdrehen es. Sie verdrehen es. Und dann kommt es zu ihrem eigenen Verderben. Das ist eine ernste Angelegenheit. In Bezug auf die Ankunft Jesu Christi, in Bezug auf das Erwarten des neuen Himmels und der Erde. Das ist gefährlich, das zu verdrehen. Das ist gefährlich. Mit Furcht und Zittern sage ich das. Mit Furcht und Zittern. Nach Jakobus, darum ein schweres Urteil. Petrus weiß schon, dass zu seiner Zeit in Bezug auf diese Dinge, die Dinge verdreht worden sind. Diese Dinge verdreht worden sind. Darf ich euch nur ein Beispiel geben, allein aus dem Petrusbrief. Vielleicht habt ihr es noch nicht gehört, aber vielleicht merkt ihr. Geht mit mir nochmal Kapitel 3 und lest mal ab Vers 10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden in Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Was ist der Tag des Herrn? Oder andersrum, wer ist der Herr? Sind wir da einig, dass es unser Herr Jesus Christus ist? Ja. Der Tag des Herrn, wie oft hat Jesus gesagt, ich komme wie ein Dieb in der Nacht, richtig? Ich denke, da gibt es keinen Zweifel darüber und ich hoffe, dass wir das nicht verdrehen. Wisst ihr, dass das verdreht wird? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Man sagt, das ist der Tag des Herrn, ist der Tag Jesu. Was sagt Petrus? Was geschieht, wenn Jesus kommt? Was haben wir gerade gelesen? Was wird dann was für Ereignisse werden stattfinden? Himmel wird mit dem Geräusch vergehen und in Brand aufgelöst und die Erde und ihre Werke im Gericht erfunden werden. Das heißt, die Vernichtung der ersten Schöpfung. Könnt ihr damit mit mir folgen? Wenn Jesus kommt, was sagt Petrus, was wird dann nicht mehr sein? Die erste Erde oder die alte Erde und der alte Himmel? Was, und darum erwarten wir was, wenn Jesus kommt? Ein neuer Himmel und eine Erde. Das ist jetzt kein großer Gedankensprung, oder? Jetzt Vers 11. Jetzt sage ich euch, was hier verdreht wird. Da heißt es, da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein im heiligen Wandel und Gottseligkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt. Also Tag des Herrn und hier heißt es nicht Tag des Herrn, sondern Tag Gottes, richtig? So, ist das der gleiche Tag? Aber das ist... Wisst ihr, dass für viele es nicht der gleiche Tag ist, die das Trennen zwischen Gemeinde und Israel, ist das nicht der gleiche Tag. Denn der Tag des Herrn ist, wenn Jesus kommt. Und dann wird er heimlich kommen, die Gemeinde entrücken. Nach einer Zeit, nach 7 Jahren, wird er dann sichtbar kommen und dann gibt es ein Gericht. Und dann gibt es noch 1000 Jahre eine Erde, auf der er regieren wird. Diese Erde hier. Wie kann es sein, wenn hier heißt, wenn Jesus kommt, der Tag des Herrn, dann wird das vergehen. Aber das ist erst. Und sagt, nein, da wird es noch nicht vergehen. Die Erde vergeht erst an dem Tag Gottes, weil das ist ein anderer Tag. Das ist der Tag am Ende. Der Tag des Herrn ist ein anderer wie der Tag Gottes. Und jetzt liest man mit mir nochmal Vers 12. Indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen der Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und in Elementen in Brand zerschmelzen wird. Was wird sein, wenn der Tag Gottes kommt? Die erste Schöpfung vergeht. In was? In Feuer. Was geschieht, wenn der Tag des Herrn, wenn Jesus wiederkommt? Dasselbe, oder? Ja, wird zweimal das passieren. das ist kein Hokuspokus. Das ist keine hohe Gehirnakrobatik. Das ist Schrift. Das ist, das, da wird etwas gesagt. Das Gleiche wird nochmal mit anderen Worten ausgedrückt. Das, was die Schwester vorhin gesagt hat, wenn es heißt, der Tag des Herrn und der Tag Gottes und der Tag des Herrn Jesus Christus ist und der Tag Gottes, wer ist dann Jesus? Gott. Ich war, ich bin, also der da war, der da ist und der Kommende. Wer ist das? Gott. Hier ist nicht Jesus und Gott. In diesem Brief steht ab Vers 15, im gleichen Kapitel, eine Warnung. Eine Warnung, dass die Ungefestigten und Unwissenden es nicht verdrehen sollen. Das darauf ist eine Warnung. Und in diesem Text wird das hineingelegt. Eine Zeitspanne hineingetan, die in diesem Text nicht steht. So, mit dieser Warnung gehen wir weiter. Könnt ihr mit mir noch, darf ich mit euch noch etwas auf einer Reise mit euch noch kurz in diesem Thema bleiben? Darf ich? Ich sage euch einen Grund. Ich hoffe, dadurch eure Aufmerksamkeit und Neugier zu wecken. Wenn Abraham ein Land verheißen worden ist und in Isaac und Jakob und in Christus und der Gemeinde, wir gesehen, dass dieses Land, das Abraham erwartet, im Himmel ist. Und darauf wartet er und wird mit uns das alles erben. Das ist das Land, der neue Himmel, neue Erde. Wenn das so ist, und ich hoffe, ich habe euch dann einigermaßen davon überzeugt. Ja, was ist mit dieser ganzen Landerwartung in Bezug auf Israel in Jerusalem, im Nahen Osten? Was ist mit den ganzen Prophezeiungen aus dem Alten Testament, wo es heißt, ich werde mein Volk sammeln aus Nationen und ihr Land bringen? Oder? Was macht man damit? Steht doch da, überall, an ganz vielen Stellen. Ich möchte euch noch zuspitzen. Wisst ihr, dass für sehr, 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 sehr viele Christen, jetzt spreche ich etwas an, was ein Fass ist. Es kann zum ich muss sehr weise sein jetzt. Wisst ihr, dass für ganz, ganz viele Christen die Ereignisse im Nahost der Schlüssel zum Verständnis der Bibel dienen? Nicht die Schrift dient, um das einzuordnen, was in der Welt geschieht, sondern das, was in der Welt geschieht und vor allem im Nahen Osten, Jerusalem, der Schlüssel zum Verständnis der Schrift ist. Ich gebe euch ein Beispiel. Und jetzt, spätestens da, habe ich eure Neugier. Was ist 1948 passiert? Haha, das kommt wieder. Die Staatsgründung Israels. Wisst ihr, dass für sehr viele Christen es eine erfüllte Prophetie der Bibel ist? Und somit ein Schlüssel zum Verständnis vieler biblischen Stellen. Da hat sich die Prophetie erfüllt. Und dann, daran wird alles gemessen. Das ist ein heikles Thema. Ich habe eine Grundsatzfrage, die ich mit euch durchdenken und durchringen muss. Wie legen wir die Bibel aus? Wie lesen wir die Bibel? Erklärt die Bibel uns und die Welt oder erklärt die Welt und Menschen die Bibel? Ich hoffe, dass unser Verständnis ist, die Bibel erklärt uns und die Welt, oder? Das heißt, wir nehmen das, was da steht, prüfen das an uns selbst und an der Welt und überprüfen, ob wir im Licht der Schrift stehen oder nicht. Und wenn wir nicht im Licht der Schrift stehen, was müssen wir tun? Buße. Schnell Buße tun. Wir prüfen nicht die Bibel anhand der Ereignisse. Ich möchte euch eine Frage stellen. Ich weiß nicht, ob du dich schon beschäftigt hast. Gib mir bitte eine Stelle, die von der Staatsgründung Israel 1948 die in der Bibel steht. Gibt es eine Stelle, wenn es so ein gravierendes, so ein entscheidendes, so ein prophetisches Ereignis in der Geschichte ist, wo finden wir in der Schrift dieses Ereignis beschrieben? Ich muss es wiederholen für die Aufnahme, ob es in der Schrift nicht eine Stelle gibt, wo Gott nach 2000 Jahren sein Volk wieder sammeln wird. Wisst ihr, es gibt eine Fülle an Schriften, wo in der Bibel steht, dass Gott sein Volk sammeln wird. Und deswegen habe ich gefragt, ob ihr noch einmal mit mir eine Reise machen möchtet, weil ich würde gerne diese Stellen mit euch anschauen. So, es steht nirgendwo, dass er nach 2000 Jahren sein Volk sammeln wird. Findet ihr keine einzige Stelle. Dass er sie sammeln wird, ja. Jetzt müssen wir hingehen und uns die Stellen anschauen, die anscheinend davon reden. Ihr ahnt schon, gell? Ihr ahnt schon ein bisschen. Ich will von vornherein weg sagen, ich hoffe, diese Reisen nicht, ich will das nicht zu detailliert machen und noch eine Abbiegung machen, aber ich halte es für wichtig, weil wenn wir auf ein Land warten, wenn auf ein Erbteil warten, das Abraham versprochen war und Abraham gesagt hat, das Land ist nicht in dieser Welt, und Israel und Gemeinde nicht zwei verschiedene Erbteile haben, was hat es mit diesem Land auf sich? Und was hat das mit der Sammlung auf sich? Seid ihr mit mir, wenn ich sage, wir sollten etwas Klarheit darüber haben? Und wie gesagt, ich hoffe, dass ihr mit mir noch diesen kurzen Weg geht. Die Schrift muss uns die Ereignisse deuten. Nicht die Ereignisse müssen die Schrift deuten. Aus der Schrift heben wir Dinge und nicht wir legen sie hinein. Wenn Petrus sagt, der Tag des Herrn bringt die Vernichtung der Erde, dann ist es so. Und wenn es heißt, und der Tag Gottes vernichtet die Erde und wir erwarten neuen Himmel, neue Erde, dann darf ich euch mal stellt euch mal vor, ihr hättet noch nie von einem sogenannten tausendjährigen Reich gehört. Nehmen wir mal an, wer hat es noch nie gehört? Danke. Nehmen wir mal an, du hast noch nie gehört. Jetzt hätte ich euch die Petrus-Stelle vorgelesen. Würde von unserem Verständnis, also vom Lesen, würden wir da, oh, Petrus spricht ja jetzt. Wisst ihr, dass so viele Stellen wir lesen, und weil wir Ereignisse und Vorstellungen und Prägungen haben, legen wir Dinge hinein, obwohl sie da eigentlich da nicht stehen. Und wir sagen, ja indirekt. Oder dann denken wir, ja es könnte ja sein, dass dazwischen ja ein Zeitraum, nur nebenbei, das ist sehr nebenbei. Wir glauben an die 7-Tage-Schöpfung, richtig? Dass das buchstäblich 7 Tage waren. Wenn jemand kommt und sagt, ja Willi, du weißt ja nicht, was zwischen diesem Zeitraum möglich war, wie viele Tausende von Jahren, sagen wir, nee. Legt da nicht mehr hinein, als drin steht. Gott kann das in so kurzer Zeit machen. Da ist man bereit, Zeiträume hineinzulegen, die da drin nicht stehen. Die Bibel, das Erste, an der müssen wir prüfen, wie wir das Verständnis der Ereignisse haben. Ich betone noch einmal, ich sage schon mal voraus, dass es nicht ohne Grund geschehen ist, dass es ein geschichtliches Ereignis ist. Definitiv. Was das bedeutet, müssen wir Klarheit haben. Wir dürfen aber nicht hingehen und sagen, oh, das ist geschehen, also muss das hier. Und dann, bestimmt ist das die Stelle. Ja, bestimmt ist das die Stelle. Und dann legt man Dinge hinein, die das nicht sagen. Ich werde euch die Stellen lesen, die herangeführt werden und zu sagen, die bedeuten das. Und ich habe euch jetzt einige, 1, 2, 3 Jahre darauf vorbereitet, dass ihr die Stellen, die ich gleich vorlese, eigentlich mündig seid zu lesen und merken, hey, was steht da eigentlich? Altbekannte Stellen, die kennt ihr mittlerweile gut, wo ich schon gedacht habe, oh Mann, wenn ich sie wieder lese, würde ich denken, oh, wir kennen doch die. Ich möchte aus dieser Perspektive, bevor ich loslege, noch eine Sache. Das Verständnis des Alten Testaments haben wir vom Neuen Testament. Jesus hat die Apostel eingesetzt, die Grundlage gelegt dieser neuen Stadt, dieses neuen Volkes. Aus welchem Grund hat er die 12 Aposteln berufen? Weil die Führer und die Lehrer des alten Volkes versagt haben, oder? Sie haben das Evangelium nicht erkannt. Und wollten ihn töten. Darum hat er diese 12 berufen. Das heißt, sie legen die Grundlage auf der Grundlage der Apostel und der Propheten. Sie erklären uns, wie wir das verstehen müssen. Wo finden wir ihre Lehre? Im Neuen Testament. Wer das Alte Testament ohne Neues Testament liest, liest das Alte Testament ohne die Klarheit des Evangeliums von Jesus Christus. Das darf man nicht trennen. Jetzt mache ich Folgendes. Ich gehe mit euch an eine Stelle, auch die ist gut bekannt, werde euch mit euch das anschauen, auf ein paar Verse vermerken. Ich hoffe, dass ihr euch merkt und dann ist wahrscheinlich Zeit schon wieder rum. Und dann gehen wir wieder wohin? Ins Alte. Und dann werden wir mit euch diese Verheißung anschauen. Wo steht es? Was ist mit diesem Land? Und was ist mit dieser Erfüllung? Und steht sie noch an? Ist es schon geschehen? Oder ist sie relevant, nicht relevant? Wie erklären wir das? Geht mit mir jetzt in die Offenbarung 21, Offenbarung 3. Ja, richtig. Ja, genau. Das heißt ja, dass Gott alle seine Stämme, alle 12 Stämme sammeln wird. Und geschichtlich wissen wir, dass die 10 Stämme assimilisiert wurden durch die Assyrer, durch das Exil und letztendlich 2 Stämme überlebt haben. Und die nennen wir Juda, das Benjamin und Juda. So wie kann es sein, dass er alle Stämme zurückführen wird? Das, in diesem Zusammenhang müssen wir das betrachten. Ja. Ich möchte euch Offenbarung, was habe ich gesagt? Das sage ich euch, neue Zahl. 3. Offenbarung 3. Ach, das ist gut, danke, dass ihr so mit mir in diesen Wege geht. Und das ist das Schöne an der Bibelstunde. Da hat man die Freiräume dafür, das zu untersuchen, darüber nachzudenken, zu lesen, zu ringen und ich hoffe, zur Klarheit zu geraten. Jesus sagt an seine Gemeinde in Philadelphia, diese kleine Kraft ist, schaut mal ab Vers 8. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Denn du bist eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Also, du bist an meinem Wort geblieben und an meinem Wort bleiben hast an meinem Namen, an Jesus. Ja? Das ist das Entscheidende. Nicht die Größe, nicht die Stärke, das ist nicht das Entscheidende, sondern Jesus von der Schrift, an ihm festhalten, so wie er verkündigt worden ist, von der Schrift, das ist das Entscheidende. Und jetzt schaut mal, was Vers 9 sagt. Interessant. Siehe, ich gebe dir Leute aus der Synagoge des Satans. Das klingt ja. Ich gebe die Leute aus der Synagoge des Satans. Jetzt schaut mal, was diese Synagoge Satans ist. Von denen, die sich Juden nennen, es und es nicht sind. Ich gebe dir, Leute werden zu dir kommen, wollen Buße tun, werden zum Glauben kommen. Von denen, die sich Juden nennen, aber es eigentlich nicht sind. Ja, wie kann es sein? Das sind so Pseudo-Juden. Sie möchte gern Juden. Nein, sie sind zwar Juden nach dem Fleisch, aber nicht Juden nach dem Geist. Die sind nicht die wahren Abraham, Nachkommen Abraham, Isaac und Jakobs. Denn nicht jeder ist ein Jude, der ein Jude ist. Nicht jeder, der äußerlich beschnitten ist, ist ein Jude. Sondern der inwendig am Herz beschnitten ist, der ist ein Jude, erklärt die Schrift. Und Jesus sagt, die sind sogar eine Synagoge Satans. Aber ich werde dir geben, dass auch Juden zu dir kommen werden, zum Glauben kommen werden. Mach ich. Und dann schaut mal, was er sagt. Ab Vers 11. Ich komme bald. So, da wiederum. Erwartungshaltung. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen. Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zur Säule machen. Was ist der Tempel Gottes? Das wissen wir jetzt. Die Gemeinde. Der Tempel Gottes zu einer Säule machen. Und er wird nicht mehr hinausgehen und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes, den Namen der Stadt meines Gottes. Und wie heißt diese Stadt? des neuen Jerusalem. Wem sagt es? Der Gemeinde? Philadelphia. Nicht nur der Philadelphia. Und dann heißt es, höre, was der Geist den Gemeinden sagt, also allen Gemeinden. Welche Verheißung ist für die Gemeinde? Wer überwindet, dem gebe ich ein Teil an dem Tempel Gottes zu sein. Erstens. Und wo ist dieser Tempel? In der Stadt. Und wo ist diese Stadt? Im Himmel, das neue Jerusalem. Das ist die Verheißung. Nochmal, erinnert euch, Abraham erwartete was? Eine Stadt. Welche Stadt erwartet er? Das neue Jerusalem. Abraham, Isaac, Jakob haben diese Stadt erwartet. Jesus sagt zur Gemeinde in Philadelphia, in Kleinasien, zu Heiden, ich mache, dass ihr zu dieser Stadt dazugehört. Ihr habt Anteil an dieser Stadt. Synagoge Satans, Entschuldigung, wenn ich wiederhole, habe ich versprochen für die Aufnahmen. Diese Synagoge Satans als die schriftgelehrten Pharisäer, die Führung Israels, die gesagt haben, der treibt mit dem Beelzebul aus. Und Jesus sagt, ihr sagt, ich bin der Teufel, ihr seid die Synagoge des Teufels. Euer Vater ist der Teufel in Johannes 8. Und seinen Willen tut er die ganze Zeit. Darum wollte er mich umbringen, weil er ein Mörder von Anfang an ist. So, aber genau. So, jetzt Offenbarung 21. Also, was ist diese Stadt? Was ist dieses Erbteil? Was wartet die Gemeinde? Was soll kommen? Liebe Geschwister, ich lese mit euch diesen Abschnitt, den oft gelesen schon und auch immer bekannt. Ich werde euch auf ein paar Dinge hinweisen. Die werden uns zu Schlüsselstellen sein, um dieses Erbe oder Land Israels, die Jahr 1948 einordnen, ist es wirklich Prophetie oder nicht? Das wird uns helfen. Ich hoffe, es wird logisch werden mit der Zeit. Also, der Gemeinde wird verheißen, Tempel, der Gemeinde wird verheißen, das neue Jerusalem, diese Stadt wird verheißen. Von Petrus haben wir gelernt, wir erwarten neue Himmel und neue Erde. Vom Hebräerbrief haben wir gelernt. Wir erwarten das neue Jerusalem, Berg Zion, richtig? All das kommt zusammen. Und jetzt schaut mal, das ist das Letzte, was wir in der Bibel haben. So hört die Bibel auf. Kapitel 21, Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. So, jetzt wisst ihr, was uns beschrieben wird? Unser Erbteil. Und wir müssen Klarheit haben. Jetzt wird uns das Erbteil beschrieben, worauf wir warten. Die Bibel hört mit dieser herrlichen Beschreibung, das, was dich und mich erwartet, all die erwartet, die Jesus kommen erwarten. Was werden wir erben? Also, und ich sah einen neuen Himmel und neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Als Erinnerung, wann wird das passieren? Wenn Jesus kommt, an dem Tag des Herrn oder am Tag Gottes gelernt. So, dann wird das passieren. Dann ist es vorbei. Vers 2. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Er sieht einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und er sieht, es steht wirklich, er sieht es in einer Vision. Er sieht die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Woher kommt sie? Aus dem Himmel, von Gott herabkommen. Bereitet wie für einen Mann geschmückte Braut. So. Wer ist die Braut? Jetzt, liebe Geschwister, bevor man überhaupt weitergeht, diese neue Stadt, das neue Jerusalem, ist es eine Stadt mit Häusern? Mit Steinen? Ziegel, Perlen, goldene Straßen, Glas, Holz. Das ist doch die Gemeinde, oder? Dann ist das ja nichts Materielles. Das ist die Braut Christi. Was hat Petrus, oder nein, hat er schon, aber bei uns noch nicht. Was wird Petrus lehren? Lebendige Steine sind es doch, oder? Lebendige Steine. Also, er sieht eine Stadt Und er sieht sie von Himmel herabkommen und auf dieser Stadt steht das neue Jerusalem drauf, so wie er in Philadelphia versprochen hat. Und er sieht diese Stadt und er sieht, sie ist geschmückt wie eine Braut. Jetzt stellt euch mal das bildlich vor. Irgendwann mal wurde der Reichstag eingehüllt mit einer weißen Decke. Das ist es nicht. All die Freunde, die buchstäbliche Auslegung an dieser Stelle vertreten und sagen, das muss man alles so auslegen. Viel Spaß damit. Ja. Ich tue mich schwer damit. Diese Stadt ist geschmückt. Und jetzt Vers 3. Und jetzt ist er hat jetzt etwas gesehen. Und jetzt schaut mal. Und ich hörte. Das heißt, er sah. Und jetzt hört er. Warum hört er jetzt? Jetzt kriegt er eine Erklärung. Weil er sieht eine Stadt. Und er sieht, die sieht wie eine Braut aus. Und das ist, ja, aber was ist das? Und jetzt kriegt er eine Erklärung. Jetzt schaut mal, was die Erklärung ist. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Was ist diese Stadt? Was ist diese geschmückte Braut? Ist das Zelt Gottes. Was ist das Zelt Gottes? Das ist die Stiftshütte, der Ort der Begegnung. Wie können wir es anders bezeichnen? Es ist der Tempel. Und somit ist es die Gemeinde. Das ist, kommt vom Himmel herab, die Gemeinde, das Zelt Gottes bei den Menschen. Jetzt kommt ein Vers, wenn ihr malen dürft, wenn ihr schreiben dürft, wenn ihr Notizen macht, merkt euch diesen Vers, der wird uns wichtig sein. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Ihr Gott. Ein wichtiger Vers. Ich werde noch deutlich machen, warum es wichtig ist. Könnt ihr euch erinnern, als Gott die Verheißung erfüllt und die vierte Generation in das verheißene Land bringt? Was lässt er dann bauen? Das Zelt Gottes, die Begegnung. Und warum? Oder wie mussten sie dann lagern? Um das Zelt der Begegnung. Drei Stämme da, drei Stämme da, drei Stämme da, in alle Himmelsrichtungen. Und dann kam die Herrlichkeit Gottes in die Mitte. Und so war Gott in ihrer Mitte. Gott wohnte bei den Menschen. Wohnt Gott in den Zelten? Kam Gott in all seiner Herrlichkeit in dieses kleine Zelt? Nee, gell? Und wir haben vom Hebräerbrief gelernt, das ist alles ein Schatten und Bild des Zukünftigen. Aber der Gedanke ist, das Zelt Gottes bei den Menschen, das heißt, das ist, jetzt kommt neuer Himmel, neue Erde. Die neue Stadt. Und in dieser Stadt ist ein Tempel. Das heißt, dort wohnt Gott in all seiner Fülle leibhaftig. Das ist das Erste, was wir lernen. Auf dieser neuen Erde, neuen Himmel, wird wer wohnen? Gott. Wird bei seinem Volk sein. Darum heißt es, und sie, bevor sie noch etwas sagen, bevor sie sich einen Wunsch erdenken, wird er es tun. Die müssen nicht mal, schon ist da. B, schon ist das geschehen. Ja, warum das denn? Weil sie bei Gott sein werden. In der Gegenwart Gottes. In der unmittelbaren Gegenwart Gottes. Nichts zwischen ihnen. Bevor sie etwas sagen, werde ich es ihnen erfüllen. Ich werde jeden Wunsch von ihren Lippen ablesen. Und die müssen nicht mal bewegen. Herrlich, herrlich, herrlich. Vers 4. Welche Auswirkungen wird das haben? Also dann, jetzt, liebe Geschwister, wichtig. Und er wird bei ihnen wohnen. Das heißt, wenn die neue Himmel, neue Erde kommen, wenn das neue Jerusalem, die neue Stadt kommt, dann wird sich das Wort erfüllen. Gott wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird ihr Gott sein. Diese Formulierung ist entscheidend. Vers 4. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Gut? Oh, wie gut. Jede Träne wird er abwischen. Was bedeutet das? Wird er dann permanent rumlaufen und bei allen die Tränchen kommen? Oh, tschuk, tschuk. Nein, gell? Was bedeutet das? Das kommt gleich, kein Leid. Das heißt, er wird uns zum Trost werden. All die Entbehrungen, all die Gründe und all das, was uns so sehr in die Betrübnis brachte, uns zum Weinen brachte, er wird das alles wegnehmen. Es wird nichts mehr sein, was dir eine Träne ins Gesicht drücken könnte. Neulich saß ich mit meinem Vater am Tisch und dann sagt er, aus aktuellem Anlass, aber wenn sein Sohn nicht da ist, so, wie kann das sein, dass dann keine Tränen? Ich kann nur sagen, Gott wird es möglich machen. Gott wird es möglich machen, denn er steht da und wir glauben es. Das heißt, er wird einen Weg finden. Wir werden gleich sehen, was der Schlüssel dafür ist. Aber er wird es möglich machen, dass es keinen, es gibt dann keine Tränen mehr. Er wird dir zum Trost werden. Dir wird zum Trost werden. Und jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Wann wird der Tod aufhören? Liebe Geschwister, wann existiert der Tod nicht? Wenn Jesus wiederkommt. Und wann, was muss dann geben? Einen neuen Himmel? Eine neue Erde. Solange es die alte Erde gibt und alten Himmel gibt, wisst ihr, was das auch noch gibt? Den Tod. Jetzt habe ich eine Frage an euch zum Nachdenken. Wie kann es sein, dass wenn Jesus kommt, ein Tag des Herrn, und Leute auferstehen werden und verklärte Leiber anziehen, und dann wird das Wort erfüllt nach 1. Korinther 15. Tod, wo ist dein Sieg, wo ist dein Stachel? Und dann, nee, die sterblichen Leiber werden die Unsterblichkeit anziehen. Das ist, wenn Jesus wiederkommt. Oder? Aber dann ist Auferstehung. Auferstehung kann es nur geben, wenn es was nicht mehr da ist. Der Tod. Wie kann Jesus kommen, Auferstehung geben und dann gibt es noch lange Zeit Menschen, die sterben? Das ist der Tod. Die irdischen Leiber, das ist der Tod. Der erste Tod, der zweite Tod ist der Feuersee. Der Feuersee. Wenn neue Himmelerde da ist, dann gibt es keinen Tod mehr. Dann war es das. Dann war es das. Nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird es sein. Also, keine Tränen, kein Tod, keine Trauer, kein Geschrei, kein Schmerz wird mehr sein. Wisst ihr warum? Schaut mal. Denn Erste ist vergangen. Das Erste ist vergangen. Das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Das ist, was macht er neu? Alles. Gibt es irgendwas, was dann alt bleibt? Alles neu. Und weil alles neu gemacht wird, wird das, was alt ist und Kummer und Leid und Trauer und Schmerz gebracht hat, nicht mehr sein. Wer hätte das nicht gerne? Wer wartet da nicht darauf? Das ist doch unsere Hoffnung, oder? Wir erwarten neue Himmel, neue Erde. Warum? Was meint Petrus, wenn er sagt? Wir erwarten alles neu. Dass das alles, was uns heute hier plagt, angefangen von unseren körperlichen Leiden bis hin zu den seelischen Leiden, über Angriffe, über Anfechtungen, über Versuchungen, über Sünde, über die Finsternis, über den Tod. All das wird nicht mehr sein. Boah. Ich kann es kaum erwarten. Ich kann es kaum erwarten. Siehe, ich mache alles neu. Das ist, ich lese weiter, Vers. Und er spricht, immer noch Vers 5, schreibe, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Das heißt, es wird genauso passieren. Sie sind gewiss und wahrhaftig. Er verpflichtet sich zu der Erfüllung dieser Worte. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Das heißt, ich habe den Anfang gemacht, ich kriege auch das Ende hin. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Das bietet er an. Für welchen Preis? Was musst du tun, um das zu kriegen? Umsonst. Wisst ihr, was der Unterschied zu umsonst und kostenlos ist? Wir müssen dafür nichts zahlen, das ist umsonst, das ist ein Geschenk, Gnadengeschenk. Aber wisst ihr, was das dich kosten wird? Dein altes Leben. Denn wer das alte Leben liebt, hier auf der Erde, wer diesen Körper hier liebt, hier auf der Erde, und ihn so behalten möchte, und alles dafür hält, damit er nicht stirbt. Ihr kennt die ganzen Wege, die da gegangen werden, die ganzen Hype. Nie altern wollen, keine Falten im Gesicht kriegen. Alles, was man macht, nur nicht altern wollen. Ja. Als ob das der Körper ist, der in die Ewigkeit hineingehen soll. Wir haben keine Körperfeindlichkeit. Wir müssen Acht geben auf den Körper, den es gegeben hat. Das ist ganz wichtig. Es gibt auch das andere Extrem, gell? Aber es gibt auch einen Kult, der daraus gemacht hat. Andere lieben das Leben hier, die lieben das Vergnügen hier, die lieben das Geld hier, die lieben die Welt hier. Jesus sagt, wer dieses Leben gewinnen will, wird es verlieren. Wer es aber verliert, er wird es gewinnen. Liebe Freunde, das, was uns angeboten ist, ist umsonst. Du kannst es dir nicht erarbeiten. Es ist ein Gnadengeschenk. Wenn du es annimmst, die Bibel spricht doch so herrlich von diesen Gleichnissen. Da ging hin einer und fand eine Perle. Was hat er gemacht? Sagt, hey cool, eine Perle, ich habe zu Hause noch ein paar Perlen, aber die ist besser. Hey, die nehme ich auch noch dazu. Er ging hin, verkaufte alle Perlen, um diese zu bekommen, richtig? Er sagt, die ist so herrlich, dass ich das alles nicht brauche. Es gibt einige Gleichnisse in diese Richtung. Das ist das Prinzip. Wer dieses Leben verleugnet, wird empfangen. Und jetzt Vers 7, schaut mal, was da steht. Wer überwindet, das ist das Prinzip, wer überwindet, wer diese Welt überwindet, den Hochmut des Lebens hier überwindet, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen überwindet, wer dieses Leben hier überwindet, wisst ihr, was er bekommt? Wer überwindet, wird dies erben. Und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Das ist der zweite Vers. Das ist das Gleiche, was ich in Vers 3 nochmal, das ist eine andere Formulierung. Genau das Gleiche. Wer überwindet, der wird was erben. Was wird er erben? Neue Himmel, neue Erde, die Stadt Jerusalem, den Tempel Gottes. Was wird er erben? Einen Ort, an dem kein Trauer, kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz, wo all das weg ist. Das wird er, das ist das Erbe. Was glaubt ihr, worauf Abraham sich gefreut hat? Auf dieses Land da? Wenn er das geschaut hat, glaubt ihr, gedacht, oh, aber ist auch nicht schlecht? Wenn Gott ihm das offenbart hat, kein Wunder, dass er in den Zelten lebte. Denn er achtete das mit Mose für Dreck all das, mit Paulus für Dreck alles. Er achtete das für Dreck und das, was kommt, für Gewinn. Christus ist sein Leben, Sterben ist sein Gewinn, weil dadurch er dieses Erbe antritt, dieses Erbe bekommt. Wer überwindet, wird dies erben, wird das erben. wer durch die Wüste durchgeht und sich nicht daran ärgert, wird erben. Wer durch die Wüste geht und glaubt, obwohl er es noch nicht sieht, wird erben. Wer durch die Wüste geht und nicht murrt, wird erben. Wird das Land erben. Wird das Land hineingehen. Vers 8. Aber den Feigen und Ungläubigen und den Gräuelbefleckten und den Mördern und den Unzüchtigen und den Zauberern und den Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Dies ist der zweite Tod. Die erben das nicht. Sie erben das nicht. Das ist das Erbe. Ich fasse das zusammen und ich hoffe, dass bis zum nächsten Mittwoch das hängen bleibt, weil dann müssen wir uns das sind Schlüssel stellen. Das heißt, das Erbe, das Erbteil, was Abraham erwartet, ist das hier, was in Offenbarung 21 beschrieben wird. Wann wird dieses Erbe oder mit was wird dieses Erbe verknüpft? Mit dem Ort, an dem Gott wohnt, mitten unter seinem Volk. In all der Herrlichkeit. Das ist der Ort, wo all das Gottfeindliche und Menschenzerstörende nicht rein darf, nicht da sein wird. Das ist der Ort. Mit anderen Worten, es ist ein, warum ist die Rede von einer Stadt? Es ist ja manchmal durcheinanderbringend, gell? Die Gemeinde wird als Braut bezeichnet, dann wieder als Tempel bezeichnet, dann als Haus bezeichnet, dann als Stadt bezeichnet, dann denkt, was sind wir? Dann wiederum als Leib Christi bezeichnet, dann denkt man ja, wie kann Leib Christi zugleich seine Braut sein? Oder habt ihr euch darüber nie Gedanken gemacht? Vielleicht einen neuen. Wenn diese Bilder gebraucht werden, dann beschreiben sie verschiedene Aspekte des Wesens des Gottesvolkes. Braut steht für Beziehung, für Gemeinschaft. Tempel für Heiligung, Reinigung, Begegnung mit Gott. Priesterlicher Dienst. Für was steht Haus? Oder das ist der Tempel. Für was steht eine Stadt? Warum ist die Rede von einer Stadt? Was hat die Stadt nach Kapitel 21 Folgendes? Sie hat Mauern und Tore, durch die sie hineingeht. Warum ziehen Leute in eine Stadt hinein? Schutz, Sicherheit. Wenn die Bibel von einer Stadt redet, dann redet sie, da ist man sicher. So, in manchen Städten auf der Welt ist man nicht sicher. Aber es gibt eine Stadt, da ist man sicher. Warum? Weil da kommt nichts Unreines hinein. Da kommt kein Dieb und kein Lügner und kein Zauberer und da darf niemand da hinein. Darum ist es der sicherste Ort, den es gibt. Ich lese euch das vor. Dann. Und ich sah keinen Tempel in ihr, in dieser Stadt. Ab Vers 22. Kein Tempel in ihr. Und ich sah kein Tempel in ihr, denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie in ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm. Und die Nationen werden in ihrem Licht wandeln und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr, zu dieser Stadt. Und ihre Tore werden bei Tag nicht geschlossen werden, denn Nacht wird nicht mehr sein und Finsternis keine. Und man wird die Herrlichkeit und Ehre der Nationen zu ihm bringen. Und alles Unreine wird nicht in sie hineinkommen, noch derjenige, der Gräuel und Lüge tut, sondern die, welche geschrieben sind im Buch des Lebens. Es ist der sicherste Ort, den es gibt. Der sicherste Ort. Wer also in dieser Stadt oder wer in diese Stadt hinein darf, oder darf ich so sagen, wer Anhalt an dieser Stadt hat, wisst ihr, was er ist? Sicher. Das ist die Sicherheit der Gläubigen. Er ist sicher. In dieser Stadt ist man sicher. In Sodom oder Gomorra ist man nicht sicher. In dieser Stadt ist man sicher. In dem neuen Jerusalem ist man sicher. Glaubt ihr, darf ich euch sagen, ist in dem alten Jerusalem sicher? Dazu die nächsten vielleicht ein, zwei Bibelstunden, okay? Also, Freunde, wenn ihr nicht wisst oder wenn ihr euch nicht freut oder wenn es euch schwer geht, werft einen Blick in Offenbarung 21, schaut euch das Erbteil an und preist Gott dafür. Erhebt euer Häupter zum Himmel und sagt, komme bald, Herr Jesus. Mit dieser Perspektive, was auf uns wartet, was für ein Erbteil wir mit Abraham, Isaac und Jakob zusammen empfangen werden. Oh Mann, die Leiden dieser gegenwärtigen Zeit stehen in keinem Verhältnis zu dem, was uns erwartet. Nur unlogisch, wenn man die Schrift öffnet und durch die Stellen durchgeht. Ich wiederhole, wie kommt man aber zu dem tausendjährigen Reich und diesem, da muss ich mit euch Kirchengeschichte durchgehen, diese Lehre ist keine 200 Jahre alt, doch knapp 200 Jahre alt, nur kirchengeschichtlich, ist nicht eine alte. Ganz, ganz ehrlich, das ist meine Meinung jetzt. Es gibt eine Vorstellung und ein Konstrukt und das ist in sich schlüssig. Und solange man nur dieses Konstrukt betrachtet, und meistens ist es so, dann braucht man Gelehrte, um das die das einem erklären, weil selber steigt man da nicht so richtig durch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es... Ich habe ein Buch gelesen, da sagt der Autor, nicht Gott hat die Endzeit so kompliziert gemacht, der Mensch. Da hat er recht. Gott hat es nicht kompliziert gemacht. Darf ich wirklich nochmal sagen? Er kam, um für dich zu sterben, für die Sünde, zum ersten Mal. Und er wird wiederkommen, zum zweiten Mal, um alles neu zu machen. Und wir warten darauf. Schon 2000 Jahre warten wir drauf. Liebe Geschwister, wenn die Urgemeinde schon gedacht hat, es kommt bald, wie nah ist es jetzt? Wie nah? Also 2000 Jahre näher. Sehr nah. Und wenn es 3000 Jahre insgesamt sind, aber es sind 2000 Jahre weniger, ist immer mal eine Menge. Ich glaube nicht daran so lange, aber ich werde mich nicht zu einem Datum. Da wäre ich gleich... Nein, nein. Der Herr kommt bald. Der Herr kommt bald. Ich bete. So beten wir, Herr, komme bald. In all deiner Herrlichkeit, sodass wir mit dir das Erbe antreten dürfen, das Erbteil, das du verheißen hast, deinen Freund Abraham. O Herr, was für ein Vorrecht, was für eine Gnade, was für ein Privileg, umsonst an diesem Erbteil teilhaben zu dürfen, dass wir das gleiche empfangen, was du Abraham verheißen hast und Isaac und Jakob und deinem Volk. Ich weiß ja, dass es etwas ist, was du in unser Herzen offenbaren musst und ich bitte dich, Herr, dass das geschieht, dass es zu Hoffnung und zum Glauben wird. Ich werde nicht müde, das zu beten, weil ich weiß, Herr, das sind geistliche Dinge, so einfach. Und doch können sie nur mit den Augen des Geistes gesehen werden. Das Irdische kann das nicht vernehmen. Es vermag es nicht. Es vermag es nicht zu erfassen, was du denen bereitet hast, die ihn lieben. Danke dafür. Amen.